Predigtserie über die 10 Gebote. Vorletzte Woche haben wir uns das 7. Gebot angeschaut, das da ja lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Und wir haben festgestellt, worum es Gott bei diesem Gebot eigentlich geht, nämlich alles zu unterlassen, alles zu meiden, was unsere eigene Ehe oder einer anderen Ehe schaden könnte. Dass dieses Gebot uns herausfordert, eben alles zu tun, was unserer Ehe gut tut, dass unsere Ehe und Beziehung gelingen. Dass das Gebot uns auch herausfordert, die Ehe und damit auch meinen Ehepartner zur Priorität zu machen. Weil wir erkannt haben, dass Gott diese Beziehung wichtig ist. Heute machen wir nicht wie ursprünglich geplant mit dem 8. Gebot weiter, sondern schieben ein anderes Thema ein, das aber auch in die Themenserie über die 10 Gebote passt. Und manchmal ist das ja so, dass Gott meine schöne Predigtplanung über Bord wirft. Aber ich habe gelernt, dass es sich lohnt, der Führung des Heiligen Geistes zu vertrauen, wenn er sowas macht. Und so möchte ich euch einladen, heute euer Herz aufzumachen, weil vielleicht bist genau du der Grund, warum dieser Predigteinschub heute stattfindet. Und dann wäre es doch schade, wenn du das verpasst, was Gott vielleicht heute Morgen für dich ganz persönlich vorbereitet hat. So lade ich uns ein, wirklich so unser Herz vor Gott weit zu machen. Ich werde heute über die Gefahren der 10 Gebote sprechen. Ja, und ihr habt mich richtig gehört. Wir werden heute über die Gefahren der 10 Gebote sprechen. Denn die Gebote sind auf eine bestimmte Art und Weise gefährlich. Inwiefern, das wollen wir uns jetzt in der Predigt anschauen. Aber ich möchte nochmal für diese Predigt jetzt beten. Gott, du bist so gut. Und wenn wir uns deine Gebote anschauen, dann sehen wir, dass sie so viel Leben beinhalten. Dass du gute Gedanken für unser Leben und für das Gelingen von Leben und Beziehung hast. Hinter diesen Geboten steht ein Gott, der es gut mit uns meint. Danke dafür, Gott. Wir erkennen dich als den guten Gott, als den Gott des Lebens. Und du wolltest, dass wir heute diesen Einschub machen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst. Und dass du genau das vollbringst, Gott, was du mit dieser Predigt vorhast. Eröffne unsere Herzen. Überwinde, wo möglich, wo nötig, unsere Blockaden dir gegenüber. Dann komm du mit deiner Wahrheit, die uns freisetzt, heilt, die erneuert. Rechne mit deinem Wirken. Danke dir für dein gutes Wort. Amen. Viele von uns kennen das bekannte Kommunikationsmodell der 4 Ohren oder auch das Kommunikationsquadrat, wie es eigentlich heißt. Der Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun hat vor vielen Jahren ja dieses Kommunikationsmodell entwickelt, das aussagt, dass wir Menschen eine Nachricht auf 4 verschiedenen Ebenen kommunizieren und der Empfänger, der diese Nachricht hört, diese wiederum auf 4 unterschiedlichen Ohren hören kann. Das erklärt ja auch, warum Kommunikation so schwierig ist und häufig schief läuft. Eine Nachricht kann auf dem Sachohr gehört werden. Das heißt, ich höre die Sachinhalte ohne Subnote. Ich höre einfach das, was an Inhalt gesagt wird. Eine Nachricht kann man auf dem Selbstkundgabe, Selbstoffenbarungsohr hören. Dann höre ich, was der andere über sich selbst offenbart, was er von sich aus oder über sich zu erkennen gibt. Eine Nachricht kann auf dem Beziehungsohr gehört werden oder verstanden werden. Dann höre ich, was der andere von mir hält, wie ich ihm gegenüberstehe. Oder eine Nachricht kann auf dem Appellohr gehört werden. Dann höre ich immer gleich eine Aufforderung oder einen Auftrag, der an mich gerichtet wird. Ein Beispiel. Ich, Friedemann, sage, wir brauchen Mitarbeiter in der Kinderarbeit. Auf dem Sachohr hörst du, Friedemann benennt eine Not in der Gemeinde. Es werden Mitarbeiter gesucht. Ne? Einfach nur ein Fakt, der hier kommuniziert wurde, ohne Subnote. Auf dem Selbstkundgabeohr verstehst du, Friedemann sagt was ja von sich selbst. Friedemann bereitet es Sorge, dass zu wenig Mitarbeiter in der Kinderarbeit sind. Auf dem Beziehungsohr hörst du, Friedemann, ist es wichtig, dass ich darüber Bescheid weiß, dass wir zu wenig Mitarbeiter im Kindergottesdienst haben. Oder du hörst es auf dem Appellohr, Friedemann möchte, dass ich in die Kinderarbeit gehe. Ein Satz, der auf 4 verschiedene Weise gehört und interpretiert werden kann. Der von 4 Leuten ganz unterschiedlich gehört wird, obwohl ich nur eine Aussage gemacht habe. Ja, und wer hat nun recht? Wer hat richtig gehört? Was wollte ich denn kommunizieren? Jeder von uns hört auf einem der 4 Ohren besonders gut. Überleg doch mal, wenn du so diese vier Ohren hörst, welches ist denn dein Ohr, auf dem du besonders ansprechbar bist? Kannst du das erkennen, auf welchem Ohr du in der Regel hörst? Sich dessen bewusst zu sein, kann uns in unserem Alltag und auch in unserer Kommunikation ja immens helfen, wenn wir einordnen oder wissen, auf welchem Ohr wir besonders hören. Ich habe zum Beispiel die Tendenz, sehr leicht auf dem Appellohr zu hören oder mit dem Beziehungsohr. Und ich muss lernen, dass es neben diesen beiden Ohren noch zwei weitere Ohren gibt und lernen, auch mit diesen Ohren zu hören. Eben zu gucken, was hat der andere denn wirklich gerade kommuniziert. Sonst stehe ich nämlich in der Gefahr, anderen Dinge zu unterstellen, die sie gar nicht kommuniziert haben oder zu denken, die wollen was von mir, obwohl sie das gar nicht wollen. Wenn wir heute über die Gefahren der 10 Gebote sprechen, dann besteht eine Gefahr darin, erstens, dass wir die 10 Gebote nur auf dem Appellohr hören. Wir hören dann nur, was wir alles tun sollen. Wir hören ein Gebot, du sollst oder du sollst nicht. Was daran so gefährlich ist, dass wir in der Gefahr stehen, Wesentliches zu verpassen, nämlich was die Gebote über Gott aussagen, was Gott auch noch kommuniziert, nämlich an Selbstoffenbarung, was ihm wichtig ist, wie er ist, was er möchte und warum. Oder auch an Beziehung, wie er zu uns steht, was ihm für uns und unsere Beziehung zu ihm wichtig ist. Gott geht es doch nie um sturen Gehorsam. Gott geht es immer um Beziehung und damit um unser Herz. Und nicht darum, dass wir per se alles richtig machen. Die Bibel ist voll von Aussagen, wo Gott anklagt, dass sein Volk, das Volk Israel, zwar äußerlich das Richtige tut, aber in ihrem Herzen weder bei der Sache, geschweige denn bei ihm sind. Gott geht es immer um Beziehung und nicht um strikte Regeleinhaltung. Deshalb halte nicht die Gebote, weil sie Gebote sind, die Gott gegeben hat. Halte die Gebote, weil du Gott liebst, weil du ihn immer mehr lieben willst. Gott sehnt sich danach, dass wir die Gebote halten, weil wir ihn lieben und weil wir ihm Freude machen wollen. Weil wir sein Wesen, seine gute Absicht, seine Fürsorge hinter den einzelnen Geboten erkennen. Und ich hoffe sehr, dass wir das bisher rüberbringen könnten. Was denn Gottes gute Absicht, was seine Fürsorge hinter den Geboten ist, die er uns gegeben hat. Gott ist an deinem und an meinem Herzen interessiert. Und ob wir das, was wir tun, von Herzen tun oder mit einer anderen Absicht, einer Motivation, die nicht aus Liebe entsteht. Die erste Gefahr im Blick auf die 10 Gebote, dass wir sie nur auf dem Appellohr hören und dann blindlings danach handeln. Zweite Gefahr, wir halten die Gebote, damit Gott uns segnet. Nun, es ist wahr, dass auf der Umsetzung der Gebote Segen liegt. Diesen Segen erleben ja nicht nur Christen, sondern auch Gesellschaften oder Firmen, die sich bewusst oder unbewusst an Gottes Maßstäbe halten, weil Gottes Gebote per se Segen beinhalten. Sie sind gut und haben positive Auswirkungen, wenn Menschen sich daran orientieren, weil es eben Gottes Gebote sind, wie das Leben gelingen kann. Unsere Beziehung zu Gott gerät aber dann in Schieflage, wenn ich die Gebote nicht mehr aus Liebe zu Gott halte, sondern aus Angst, dass er seinen Segen zurückhalten, zurückziehen könnte oder dass ich sie nur halte, um etwas zu bekommen, nämlich den Segen Gottes. Dann ist mir Gottes Segen wichtiger als er selber. Dann ist Gottes Segen mir wichtiger als das, was er fühlt, was ihm wichtig ist, im Blick auf die Herz-zu-Herz-Beziehung. Dann tue ich nur noch etwas, um etwas zu bekommen. Und das ist doch purer, berechnender Egoismus. Und ich glaube, wir neigen, haben alle Tendenz, in diesen Egoismus zu verfallen. Und hier braucht es Umkehr. Und da sind Gebote gefährlich, weil wir wissen, Gott segnet, wenn wir seine Gebote halten. Aber wenn ich sie mit der Haltung tue und nur mit der Haltung tue, damit Gott mich segnet, dann bin ich in Gefahr. Denn wie gesagt, wenn das passiert, dann reden wir nicht mehr von einer Herzbeziehung, die ich zu Gott pflege. Obwohl das doch genau das ist, wonach sich Gott sehnt. Eine Herzensbeziehung. Und das Verrückte und das Erschreckende ist doch zugleich, dass Gott doch eh unsere Herzen und Motive kennt. Das, was ich Menschen vormache, das kann ich Gott nicht vormachen. Er weiß, was ich tue, warum ich es tue oder warum ich es nicht tue, ihm kann ich nichts vormachen. Deshalb gilt auch hier, halte nicht die Gebote, damit Gott dich segnet. Halte die Gebote, weil du Gott liebst und du ihm Freude machen willst, weil du sein Wesen, seine gute Absicht, seine Fürsorge in den einzelnen Geboten erkennst, weil es dir, wie es Gottes Wunsch ist, um eine Herz-zu-Herz-Beziehung geht. Eine dritte Gefahr ist das Denken, dass Gott uns erst dann annimmt und wir gerettet werden oder dass er uns erst dann wirklich liebt, wenn wir seine Gebote halten. Der christliche Fachausdruck dafür lautet Werksgerechtigkeit. Wir denken, erst wenn ich alles richtig mache, dann liebt mich Gott. Dann nimmt mich Gott an. Dann ist Gott für mich. Wenn du mich fragst, woher dieses Denken kommt, dann wahrscheinlich aufgrund der Erfahrung, die wir mit Menschen gemacht haben, mit unseren Eltern, mit unseren Lehrern. Aber vielleicht ist auch unsere eigene Einstellung, wie wir mit Menschen umgehen, die wir dann auf Gott übertragen. Doch der ist so anders als wir Menschen, so anders, als dass wir uns das manchmal gar nicht vorstellen können, wie anders er ist und dass die Wahrheit nicht weiter entfernt liegen könnte. Denn schon im Alten Testament sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Darum, weil ich dich geliebt habe, habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und Güte ist ja nur das deutsche Wort für Gutsein. Aus lauter Gutsein, aus meinem Gutsein heraus, habe ich dich zu mir gezogen, sagt Gott. Nicht weil du, nicht weil ich, weil wir gut sind, sondern weil Gott gut ist, hat er uns zu sich gezogen, aus lauter Güte. Auch im Neuen Testament lesen wir, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Man beachte auch hier die Reihenfolge. Bevor wir Gott lieben können, bevor wir Gott lieben konnten, schickt, opfert er seinen Sohn, damit wir durch ihn die Chance auf Rettung haben, dass wir reagieren können. Das heißt, Gottes Liebe gilt dir. Gottes Liebe gilt dir, bevor du die Dinge richtig machst, bevor du sie richtig gemacht hast, bevor du sie richtig machen wirst. Und seine Liebe ist dann, seine Liebe sollte dann unsere Motivation, unsere Antriebskraft sein, unser Leben nach Gottes guten Geboten auszurichten. Eben weil ich schon jetzt voll und ganz von Gott geliebt bin. Deshalb darf ich mich verändern. Deshalb will ich mich verändern für den, der mich so geliebt und angenommen hat, wie ich bin, der mich gerettet hat, bevor ich zu ihm Ja sagen konnte. Dass Gott, der Vater, mich liebt und dass er dich liebt, hat mit seinem Sohn Jesus Christus zu tun. Wer an Jesus Christus glaubt, an seine Einzigartigkeit als Sohn Gottes, an seinen Tod und seine Auferstehung, wer ihm vertraut, der wird, so sagt es doch die Bibel, durch die Beziehung zu Jesus ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist so befreiend zu wissen. Ich bin geliebt aufgrund dessen, was Jesus ein für alle Mal am Kreuz getan hat und nicht aufgrund der Dinge, die ich in meinem Leben richtig mache oder richtig gemacht habe oder richtig machen werde. Amen. Guckt mich alle so ungläubig an. Das ist die wunderbare Nachricht. Ich bin geliebt aufgrund dessen, was Jesus ein für alle Mal getan hat und nicht für das, was ich richtig gemacht habe oder richtig machen werde. Der Apostel Paulus warnt die Christen in Galatien genau vor dieser Gefahr. Wir lesen darüber im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 1. Und eigentlich geht es im ganzen Galaterbrief um diese Gefahr, vor der Paulus warnt. Wir lesen in Galaterbrief 5, Vers 1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wir sind durch Christus geliebte Kinder Gottes geworden und wir leben schon jetzt in dieser Freiheit und sollen in dieser Freiheit auch feststehen. Paulus warnt ihr, verfallt nicht wieder in das Denken, dass Gottes Annahme und Liebe von euch abhängt. Davon abhängt, ob ihr heute oder morgen alles richtig macht oder auch nicht. Ob ihr alle Gebote perfekt halten werdet oder nicht. Paulus sagt, so steht nun fest auf dieser Wahrheit. Aus Gnade seid ihr errettet, wie es im Epheserbrief heißt. Aus Gnade seid ihr errettet und nicht aufgrund eurer Werke. Aus Gnade seid ihr gerettet und geliebt und nicht, weil ihr heute und morgen alles richtig macht. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du schon jetzt voll und ganz geliebt mit deinen Ecken und Kanten, die noch da sind. Und Gott hat Zeit und Geduld, um mit deinen Ecken und Kanten zu arbeiten. Und das wird er auch tun, wenn wir ihn lassen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir mit unseren Ecken und Kanten schon jetzt voll und ganz geliebt sind. Und so gilt dir diese Wahrheit, die ein Professor in unserem Theologiestudium uns immer wieder versucht hat einzubläuen, damit wir das Evangelium verstehen, diese ganz einfache Wahrheit. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Oder es gibt nichts, was du tun kannst, dass er dich weniger liebt. Lass uns diese Wahrheit doch mal gemeinsam laut aussprechen. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, dass er dich weniger liebt. Und jetzt stoß mal nicht deinen Nachbarn oder Nachbarin an, damit die meint, das verstanden zu haben. Stupst dich mal selbst in deinem Herzen an, dass wir das unserer Seele sagen. Und wir sagen das jetzt nochmal und wir sprechen das unserer Seele zu, weil wir das hören müssen, okay? Nochmal. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Es gibt nichts, was du tun kannst, dass er dich weniger liebt. Wir wissen diese Wahrheit und dennoch ist sie manchmal so schwer. Sie erscheint uns zu schön, um wahr zu sein. Und vielleicht habt ihr jetzt zig Fragezeichen. Ist das wirklich wahr? Ist das richtig, was der Pastor da vorne erzählt? Ja, das sagt die Bibel, weil wir geliebt und angenommen sind, ohne dass wir etwas dafür getan haben. Und dass Gottes Liebe nicht davon abhängig ist, wie wir weiterhin Dinge richtig oder falsch machen. Eine letzte Gefahr, die mit der eben genannten Gefahr häufig einhergeht, lautet viertens, wir lassen uns von den Geboten verdammen. Ja, die Gebote beinhalten die Gefahr, uns aus der Gegenwart Gottes von Gott wegzutreiben, nämlich genau dann, wenn wir auf uns und unsere Unzulänglichkeiten, unser Versagen schauen, die Gebote zu halten. Kennt ihr die Gedanken, warum sollte Gott mich lieben, wo ich doch ein Versager bin, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt und wünscht? Ich kenne diese Gedanken, ich kenne auch diesen Kampf mit der Wahrheit, dass ich das vom Kopf weiß, aber diese Stimme in mir trotzdem mich verdammen möchte, weil ich es wieder nicht geschafft habe, in dem und dem Bereich meines Lebens, dem Standard gottesgemäß zu leben. Und manchmal ist es auch herausfordernd, als Pastor hier vorne zu stehen und Gottes Wahrheit zu predigen, in dem Wissen, ja, ich predige mir auch mir selber und ich predige nicht das, was ich alles schon verstanden habe und umsetze, sondern was Gottes Wort ist. Und deshalb stehen wir auf der gleichen Stufe. Wir lassen Gottes Wort zu unserem Herzen sprechen und uns verändern. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott wollte, dass wir heute in unserer Predigtserie für einen Moment mal die Pausentaste drücken. Es kann nämlich ganz schön erdrückend sein, wenn wir uns Woche für Woche Gottes Gebote so vor Augen führen und jedes Mal neu erkennen, wie sehr wir daran scheitern, Gottes Standard gemäß zu leben. Das kann erdrückend sein. Das kann uns zur Verzweiflung bringen und es kann uns von Gott wegtreiben. Wir denken, wie kann mich Gott denn lieben, wo ich das alles nicht schaffe, zu erfüllen, was ihm wichtig ist. Kürzlich habe ich darüber gesprochen, dass man in der Theologie von dem dreifachen Gebrauch oder von dem dreifachen Sinn der Gebote spricht. Die Reformatoren haben die Gebote so verstanden, dass sie uns Spiegel, Riegel und Regel sein sollen. Sie sollen uns spiegeln. An der Hand der 10 Gebote sollen wir erkennen, wer sind und wie wir sind. Sie sollen uns als Riegel dienen. Sie sollen uns vor dem schützen, was uns und andere zerstört, wo Gott sagt, tu das nicht. Ich will dich schützen. Deshalb schiebe ich diesem Bereich einen Riegel vor. Sie sollen uns als Riegel oder als Zügel dienen, um uns Orientierung für unser Leben zu geben. Und zu diesem ersten Punkt Spiegel hatte ich, wie gesagt, vor ein paar Wochen gesagt, dass uns anhand der 10 Gebote gespiegelt wird, wer wir sind, dass wir Sünder sind. Menschen, die unfähig sind, Gottes Gebote zu halten. Völlig unfähig, mit eigener Kraft so zu leben, wie es Gott gefällt. So unfähig, dass keiner von uns es schafft, einen Tag lang alle 10 Gebote perfekt zu halten. Wenn du meinst, dass du das schaffst, dann lass uns mal ins Gespräch kommen. Und da möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Und wir werden herausfinden, ob du dich nicht selbst betrügst. Denn wir Menschen sind nicht in der Lage, Gottes Geboten gemäß zu leben, wenn nicht Gottes Heiliger Geist uns befähigt, das zu tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Die Gebote haben also im Sinn des Spiegels wirklich den Zweck, uns erkennen zu lassen, wie verloren wir eigentlich sind. Dass wir nicht so toll sind, wie wir glauben. Dass wir es nicht schaffen, eine Leiter zum Himmel zu bauen und bei Gott zu sein, weil wir ja ach so toll sind und weil wir alles richtig machen. Die Gebote haben den Zweck, uns erkennen zu lassen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir einen Retter brauchen, weil wir es selber nicht schaffen, so zu leben, wie Gott es will. Und das Wunderbare ist, dass die Bibel davon spricht, dass es einen Retter gibt, dass schon kurze Zeit später, nach den 10 Geboten, wir Bibelstellen finden, die aufs Kreuz, auf Jesus hinweisen, auf den einen Retter, der kommen wird und helfen wird, das zu tun, was uns nicht möglich ist. Und Jesus Christus, er ist dieser Retter, der uns bis heute, sogar heute Morgen, die Hand hier reicht. Und weil er allein derjenige ist, der die Gebote perfekt für uns gehalten hat, das getan hat, was wir nicht tun können. Ist doch so, dass am Kreuz uns Jesus diesen einzigartigen Tausch anbietet. Wir bekommen seine Gerechtigkeit, das, was er geschafft hat, nämlich sündlos, perfekt zu leben, das gibt er uns und wir geben ihm unsere Ungerechtigkeit im Tausch. Das ist dieses Wunder und das Geschenk des Kreuzes für alle, die daran glauben und das für sich in Anspruch nehmen. Dass wir gerecht sind, heißt nicht, dass wir weiterhin jetzt alle auf einmal alles perfekt machen, aber dass wir vor Gott wie gerecht stehen. Dass er uns an uns keine Schuld, keine Sünde, irgendetwas Beschmutztes mehr sieht, sondern dass wir freien Zugang zum Vater haben. Weil Jesus uns seine Gerechtigkeit gegeben hat und unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Dieser Tausch. Und so ist es wunderbar, dass das Kreuz heute hier so präsent steht, weil es uns jeden Sonntag ganz neu vor Augen führt, dass Jesus uns gerecht gemacht hat und nicht wir uns selber. Dass Jesus uns gerecht gemacht hat und wir uns nicht täglich neu gerecht machen müssen, uns anstrengen müssen, dass Gott uns liebt, dass wir ihm gefallen. Bis Jesus wiederkommt, dürfen wir also immer mehr da hineinwachsen und das ausleben, was wir schon jetzt sind, Gerechte und geheiligte Kinder Gottes. Und wir lernen in diesem Weg der Jüngerschaft, in der Kraft des Heiligen Geistes, Gottes Gebote zu halten, aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir es wollen, aus Liebe, aus Anbetung, aus Dankbarkeit, ohne uns dann zu verdammen, wenn wir wieder einmal versagt haben. Wie du sagst, Gottes Gnade deckt unser Versagen zu. Es sind diese Leute, die Jesus im Blick hatte, als er diesen bekannten Vers aus Matthäus 11, 28 aussprach. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es waren die Menschen, die mit dieser Not kämpften, die Jesus im Blick hatte, als er zu ihnen sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wer ist zunächst damit gemeint? Wer wird hier angesprochen? Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gemeint sind die, die unter der Last der Gebote, der Last der eigenen Unzulänglichkeit, die unter Selbstverdammnis leiden, die damit kämpfen, nicht zu genügen. Die werden eingeladen zu kommen. Was sollen diese tun? Sie sollen kommen. Und Jesus sagt, wo es Hilfe gibt, zu wem sie kommen sollen, nämlich zu ihm. Bei ihm gibt es Hilfe, bei ihm allein. Die Beschwerden, die Beladenen, die unter Verdammnis leiden, sollen zu ihm kommen, damit er sie erquickt, weil er sie erquicken will. Ich will euch erquicken. Das ist Jesus Absicht und Wunsch und Wille. Er will uns erquicken. Er will uns begegnen, wo wir uns mit Lasten und Verdammnis abmühen. Er will uns begegnen. Er will uns erquicken und er tut das, indem er uns dann vor Augen führt, wenn wir kommen, was er am Kreuz für dich und mich getan hat, dass er dich bereits gerecht gemacht hat und dass du es nicht selber tun musst, wenn du ihm vertraust. Er will, dass du an seinem Herzen hörst, was er am Kreuz für dich schon getan hat, dass er dich bereits gerecht gemacht hat, dass du es nicht mehr selber tun musst, dass du dich nicht selber mehr abmühen musst. Er will dir sagen, dass du durch ihn geliebtes Kind Gottes bist und dass du es bleibst, selbst dann, wenn du versagt hast oder wenn du von Gott wegläufst. Und wir kennen wahrscheinlich alle diese Zeiten, wenn wir von Gott weglaufen, weil wir keine Lust haben auf seine Gebote, weil wir sauer sind auf Gott, weil wir besser meinen zu wissen, was gut für unser Leben ist. Ja, wir alle laufen von Gott weg. Es gibt Zeiten, wo ich von Gott weglaufe und dann höre ich sein sanftes Klopfen auf meiner Schulter, wie der Heilige Geist mich wirbt, umzukehren. Weil er mir aufzeigt, dass ich in einer Sackgasse bin oder ich selbst in einer Sackgasse merke, huch, ich habe mich verrannt, Jesus, wo bist du? Aber dann will Jesus mir sagen, dass ich durch ihn geliebtes Kind Gottes bin und es bleibe, auch wenn ich mich verrannt habe, dass ich umkehren darf und dass seine Arme genauso weit sind wie am ersten Tag, als er mich willkommen geheißen hat in seiner Familie. An seinem Herzen möchte uns Jesus sagen, dass wir jederzeit ohne Angst und ohne Scham zu ihm kommen können, weil er uns liebt. Und ein dritter Aspekt, wie er uns erquicken möchte, ist, dass er uns sagt, dass er uns helfen möchte auf dem Weg der Nachfolge, dass du nicht alleine bist, dass er dich mit seinem Geist befähigen möchte, ihn und seine Gebote zu lieben. Das ist nicht cool. Gott möchte uns helfen, dass wir seine Gebote lieben, dass Gebote nicht Last sind, nicht eine Entscheidung. Okay, Gott, wenn du es, weil du es wert bist, entscheide ich mich. Nein, das ist mühsames Christsein. bist du mühselig und beladen, wenn du so lebst. Gott möchte uns mit seinem Heiligen Geist einen leidenschaftlichen, lebendigen Glauben schenken, dass wir sagen, ja, ich will dir nachfolgen. Das ist eine Freude. Auch wenn es anstrengend ist oder Konsequenzen mit sich bringt, es lohnt sich, ich will es. Die Leidenschaft, die schenkt der Heilige Geist. Aus uns heraus sind wir unfähig, so zu leben, wie es Gott gefällt. Aber Gott befähigt uns in seinem Heiligen Geist. Die Befähigung kommt von ihm. Und diese Wahrheit, an diese Wahrheit will er uns erinnern, wenn wir zu ihm kommen. Wir unser Ohr an sein Herz legen und er uns erquickt mit diesen drei Wahrheiten. Und es gibt noch so viel mehr Wahrheiten, die Jesus uns sagen möchte. Stell doch mal die fettgedruckten Worte auf der Folie an. Ich weiß nicht, ob das so deutlich ist bei diesen drei Punkten. Diese fettgedruckten Worte an. Da ist eine ganze Menge, wo es heißt, die er tut, die wir durch ihn haben. Und relativ wenig, was wir tun müssen. Wir sind so beschenkt in Jesus, was er für uns tut. Aber unsere Aufgabe ist zu kommen, zu ihm zu kommen, an sein Herz zu kommen. Jesus sagt heute Morgen zu dir, komm zu mir, komm, wenn du mühselig und beladen bist, mit dem, was du gerade auf deinem Herzen trägst, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Ich will dir zusprechen, dass dir meine Vergebung gilt. Ich will dir zusprechen, dass du nicht erst besser werden musst, dass ich dich liebe, sondern dass du nur meine Liebe annimmst, ich dich verändere und das in dir tue. Jesus sagt heute Morgen, komm zu mir. Was hindert dich zu kommen? Wovor hast du Angst? Wenn du merkst, da ist was, was dich zurückhält, wovor du abhängst, dann möchte ich dir Mut machen, damit Jesus rüber ins Gespräch zu gehen. Dass Jesus dir zeigt, wovor hast du Angst? Welcher Lüge glaubst du über ihn? Was hindert dich? Und lass ihn dir seine Wahrheit offenbaren. Zu Gott zu kommen ist ganz einfach und manchmal auch unglaublich schwer. Was kann uns dabei helfen, zu Gott zu kommen? Es gibt ganz viele verschiedene Wege. Einfach natürlich das Gebet, wenn wir mit Gott sprechen. Sobald wir den Mund auftun und mit Gott reden, ist er da. Dann ist er uns nahe, wir können mit ihm reden. Lobpreis kann eine Möglichkeit sein, wie wir Gott begegnen, wenn wir gesungene Gebete sprechen. Soaking, wenn wir einfach Lobpreismusik anmachen und nicht mitsingen oder da aktiv, sondern einfach nur in Gottes Gegenwart sind und die Wahrheit auf uns wirken lassen. Natürlich, wenn wir durch die Bibel Gott zu uns sprechen lassen, wenn wir still sind, dass der Heilige Geist zu uns sprechen kann, auch in Gemeinschaft mit anderen Christen. Manchmal ist es so schwierig, für sich alleine Gott wahrzunehmen, aber deshalb steht er uns in Gemeinschaft, in Hauskreise, in Freundschaften, hier als Gemeindefamilie zusammen. Und Gott zu kommen kann einem von uns helfen, wenn wir jetzt draußen im herrlichen Sonnenschein spazieren gehen, erleben, wie er zu uns spricht durch die Schöpfung, wie er auf ihn hinweist, wo wir erkennen, wie gut er ist, was er für uns hat, wie wunderschön das ist, was er hat. Jesus sagt, komm zu mir. Das ist eine Einladung, ist aber auch eine Aufforderung. Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Komm. Und es ist für uns eine Entscheidung, zu kommen. Zu bleiben, das passiert einfach so. Zu gehen, zu ihm zu kommen, ist etwas, was wir machen müssen. Und dazu lädt Jesus uns heute Morgen ein. Diese Einladung, zu ihm zu kommen, wenn wir unter der Last unseres Versagens, unter der Last unserer Eigenverdammnis leiden. Dass wir zu ihm kommen, dass er uns Wahrheit sagen kann. Zu kommen, wenn wir merken, dass wir seine Liebe ganz neu brauchen. Diese Liebe, die uns befähigt, ihn zu lieben. Wo wir merken, ich will gerade Gott gar nicht lieben. Ich will ihm gar nicht gehorsam sein. Dann dürfen wir kommen. Und es unglaublich ist, dass er das in uns wirken möchte, dass wir ihn lieben, dass wir gehorsam sein wollen, weil wir Freude dann haben, seine Gebote zu halten. Was auch immer dein Aspekt heute ist, die Selbstverdammnis oder die eigene Lieblosigkeit, die du im Herzen verspürst, ich möchte uns einladen, jetzt in der Zeit der Besinnung zu ihm zu kommen, mit ihm darüber zu reden, ihm zu sagen, was wir brauchen, aber vor allem auch zu hören, wie er uns seine Wahrheit ins Herz legen kann. Dazu einladen, wir werden gleich ein Lied hören, lade dich ein, diesem Lied entweder den Text auf dich wirken zu lassen oder einfach selbst im Gespräch mit Gott zusammen zu erleben, wie er dich heute Morgen erquickt, weil das will er tun.